SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
24. Oktober 1944. Der Todestag des deutschen Ringers und Widerstandskämpfers Werner Seelenbinder.
33 Monate schleppten ihn die Faschisten durch insgesamt 9 ihrer Lager und Folterkeller.
Es gab diese große Werner-Seelenbinder-Halle in Ost-Berlin. Schulen und Straßen wurden nach ihm benannt. Es gab einen DEFA-Film, es gab mehrere Biografien.
Die Namen einiger Leitungsstationen lassen viele Worte unnötig erscheinen. Das berüchtigte Polizeigefängnis am Alexanderplatz.
Einer von uns, ein Film im Gedenken an Werner Seelenbinder, den Mann, der Hitler niederringen wollte.
Das Gestapo-Lager in der Berliner Wuhlheide.
Der hat überall, wo er hinkam, hat er Freunde gehabt. Und jeder konnte ihn gut leiden. Das lässt sich heute schwer erklären. Aber wer ihn kannte, der hat ihn gern gehabt.
Das Zuchthaus Brandenburg-Görden. Hier wurde Werner Seelenbinder am 24. Oktober 1944 ermordet.
Ich weiß aber, dass ich in eurem Herzen und den vieler Sportkameraden einen Platz gefunden habe, den ich immer darin behaupten werde. Dieses Bewusstsein macht mich stolz und stark. Lebt alle wohl. Euer Werner Seelenbinder.
Wie nähert man sich einem Mann, einer Legende, mit einer Biografie, die im Osten verklärt und im Westen fast vergessen wurde? Zu Beginn über eine neutrale Instanz, über die Historikerin Dr. Jutta Braun vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Eins ist klar, die DDR hat sehr auf diese Figur gesetzt, die sich perfekt eignete für den Gründungsmythos der DDR, antifaschistischer Widerstandskampf. Und dann hat die DDR ja auch besonders auf die Sporttradition gesetzt.
Werner Seelenbinder war Kommunist und Ringer. Das steht fest. Darüber hinaus muss man aber genau hinschauen und hinhören, um in Seelenbinders Biografie Mythos und Mensch auseinanderzuhalten.
Also man muss gerade bei diesen Geschichten natürlich immer hinterfragen, sind die Zeitzeugen glaubwürdig und ist es vielleicht zu bestimmten Situationen auch aus ganz anderen Gründen gekommen?
Werner Seelenbinder kommt 1904 in Stettin auf die Welt, zieht dann mit der Familie nach Berlin, wo die Mutter einen Krämerladen betreibt und von wo der Vater bald in den Ersten Weltkrieg zieht. Die Mutter stirbt überraschend, der Vater überlebt.
Er war also doch, glaube ich, recht früh auf sich selbst gestellt, musste eigene Entscheidungen treffen, musste auch zur Versorgung der Familie beitragen.
Das Nachkriegsleben lässt Seelenbinder keine Zeit, einen Beruf zu erlernen. Aber er ist groß und stark. Er schleppt, wuchtet, zieht und schiebt, was immer man ihm auch aufträgt. Und ganz nebenbei entdeckt und entwickelt Seelenbinder an der Seite seines Freundes Erich Rochler sein Talent fürs Ringen.
Vom Beginn seiner Laufbahn, vom schwachen 15-Jährigen zum starken Halbschwergewichtler, einen der besten Sportler, den wir jemals gehabt haben.
Ringen war sehr populär, auch Boxen, das waren Sportarten, die vor allem dann in der Weimarer Republik großen Zuspruch fanden. Die Zweikämpfe, die auch so ein bisschen für die sozialen Kämpfe vielleicht standen.
Aus dem Arbeiterkind Werner Seelenbinder erwächst ein Arbeitersportler. Etwas anderes ist vor 100 Jahren kaum möglich. Denn die gesellschaftliche Herkunft des Menschen definiert in der Regel seine Sportart und seinen Sportverein.
In unterschiedliche soziale Lager, in unterschiedliche konfessionelle Lager, katholischer Sport, jüdischer Sport, aber eben auch Arbeitersport, der sich gebildet hatte im Kontrast eben zum bürgerlichen Sport, der sehr lange ja ein Elitesport gewesen war.
Arbeitersportler zu sein bedeutet Anfang der 20er Jahre, dass die politische Bildung mindestens genauso wichtig ist wie der sportliche Erfolg. Auch wenn das in den Erinnerungen von Ringer und Parteifreund Erich Rochler etwas anders klingt.
Zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution war er Mitglied der Ländermannschaft, die zum ersten Mal in der Sowjetunion Kämpfe austrug. Und dort machte er nur Siege.
Bis heute wird in der russischen Ringersprache ein besonders anspruchsvoller Wurf über die eigene Hüfte als Seelenbinder bezeichnet. Der junge Kämpfer aus dem Berliner Arbeitermilieu schien also Ende der 20er Jahre seinen Platz im Leben gefunden zu haben. So jedenfalls wurde es im Programm von Radio DDR rückblickend erzählt.
Werner Seelenbinder war ein Arbeiterjunge, der Sohn eines Maurers. Gefestigt wurden seine politischen Überzeugungen vor allem durch seine Besuche in der Sowjetunion in den 20er Jahren, als er die sozialistische Gesellschaftsordnung mit eigenen Augen erleben konnte. Das gab ihm den letzten Anstoß, in die Reihen der Kommunistischen Partei Deutschlands einzutreten.
30. Januar 1933. Hitler übernimmt die Macht.
Es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung. Gehen mit der SA.
Die Kommunisten tauchen ab. Der Arbeitersport wird aufgelöst.
Vom ersten Tage an, als wir in die Illegalität gezwungen wurden, hatten wir überlegt, was machen wir mit Werner. Und wir gaben ihm den Auftrag, er sollte Mitglied des damals besten Sportvereins, Sportvereinigung Ost werden.
Werner Seelenbinder ist für die geheime Staatspolizei noch ein unbeschriebenes Blatt. Und er ist ein sportlicher Hoffnungsträger für die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin. Umso mehr, weil er 1933 schon seinen ersten deutschen Meistertitel erringt. Gleichzeitig gerät er dabei zum ersten Mal ins Fadenkreuz der Gestapo. Bei der Siegerehrung weigert sich Seelenbinder, den rechten Arm zum Hitlergruß zu heben. Eine Heldentat, die noch Jahrzehnte später im Programm von Radio DDR regelmäßig gefeiert wird.
Man sang das Horst-Wessel-Lied. Im Ring stand mit den geschlagenen Rivalen der große, freundliche, beliebte Werner Seelenbinder. Aber er hatte die Hand nicht erhoben und seine Lippen waren zusammengepresst. Es gab noch eine ganze Menge, die Hitler nicht verdorben hatte. Das Lied erstarb, Beifall für Seelenbinder klang auf.
Um dieses Selbstbild entsprechend zu popularisieren, bedarf es natürlich symbolischer Momente, großer Heldengeschichten. Und dass hier ein armer, junger Mann, der also keine Abfederung hatte, keine soziale, es gewagt hat, bei einer doch öffentlichen Veranstaltung nicht sich anzupassen und nicht den Hitlergruß zu zeigen.
Die Kommunisten hadern anfangs mit Seelenbinders Verhalten. Sie fürchten, dass seine Tarnung aufgeflogen ist, dass er von nun an als Staatsfeind behandelt wird. Tatsächlich darf Seelenbinder bis 1935 weder trainieren noch an Wettkämpfen teilnehmen. Doch war der unterlassene Hitlergruß wirklich eine Heldentat? Oder doch nur ein Produkt des Zufalls? Vielleicht sogar der Notwendigkeit? Der Siegerpokal für den Gewinn der deutschen Ringermeisterschaft wog jedenfalls ziemlich schwer und war nur mit zwei kräftigen Händen zu halten.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, eben doch auch bei den richtigen Olympischen Spielen zu starten. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass ein Sportler, ganz egal aus welcher sportlichen Tradition er stammt, gerne an Wettbewerben teilnimmt, gerne seinen Sport ausüben will und auch gerne gewinnen will.
Doch Werner Seelenbinder gewinnt nicht. Er wird nur Vierter. Möglicherweise ist er mit seinen Gedanken abseits der Ringermatte unterwegs. Die Legende jedenfalls sagt, Seelenbinder habe nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille die Gunst des Augenblickes nutzen wollen, um dann im obligatorischen Siegerinterview der Weltöffentlichkeit die Wahrheit über das Hitler-Regime zu erzählen.
Ich habe davon gehört und auch darüber gelesen, aber das gehört auch zu den Geschichten, die nicht wirklich 100% nachweisbar sind.
Werner Seelenbinder führt nun ein echtes Doppelleben. Als erfolgreicher Ringer und als Verbindungsmann für die kommunistische Sache in Europa. Seelenbinder nutzt seine Reisen zu Wettkämpfen ins europäische Ausland, um in einem Koffer mit doppeltem Boden wichtige Papiere zu schmuggeln und zu überbringen. Dabei profitiert er offenkundig von seinem einnehmenden Wesen.
Jeder konnte ihn gut leiden. Er hat so ein Auftreten gehabt. Er war nicht eingebildet, er war nicht stolz. Er war salopp, aber er war auch ein bisschen stolz, wer er ist, wollen wir mal sagen.
Friedel Schirm, enge Freundin von Werner Seelenbinder und ebenfalls Aktivistin im kommunistischen Untergrund.
Werner war sehr lebenslustig und wenn wir unterwegs waren, dann hat er oft, Werner hat sehr gerne gesungen, dann hat er oft auf dem Motorrad hat er noch gesungen.
Ein gut aussehender Typ, dieser Werner Seelenbinder. im Rückblick geradezu ein Prototyp für die junge DDR. Für Frauengeschichten scheint er gar keine Zeit zu haben.
Darum hat er nicht geheiratet. Er wollte frei sein. Er wollte nachher eine Familie gründen, wenn alles vorbei ist. Dann wollte er richtig losleben. Und das hat er so freudig so erzählt. Man hat daran geglaubt, was er gesagt hat, nicht? Weil er das so schön geschildert hat, nicht?
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges intensiviert Seelenbinder seine Untergrundarbeit. Er schließt sich der Widerstandsgruppe um Robert Urich an, verteilt illegale Flugblätter und organisiert Rückzugsorte für verfolgte Kommunisten. Er selbst arbeitet in einem kriegswichtigen Betrieb und wird UK gestellt, unabkömmlich.
Wenn Werner durch die Markthalle gegangen ist, dann hat ihn jeder gekannt und jeder hat ihm was gegeben, jeder hat ihm was geschenkt. Aber Werner hat das nie für sich alleine behalten. Der hat das immer weitergegeben, ja. Und ich habe ihm dabei geholfen.
Wir wurden am 4. Februar 1942 verhaftet, gemeinsam verhaftet.
33 Monate lang wird die Gestapo versuchen, Informationen über die Arbeit des kommunistischen Untergrunds aus Werner Seelenbinder herauszuprügeln. Friedel Schirm gelingt es, ihren Freund einige Male im Gefängnis zu besuchen.
Was denken Sie denn, wie der aussah, wie ich ihn da gesehen habe? Er war doch wie ein alter Mann aus, nicht?
Friedel Schirm wird Jahrzehnte später ein Buch über diese Zeit schreiben. Es heißt 33 Monate – Erinnerungen an Werner Seelenbinder. Erscheint im Militärverlag der DDR und wird in der Schule zur Pflichtlektüre.
Man darf nicht schwach werden. Das war auch immer seine Rede, wenn ich kam. Ich bin ja auch öfter abgeholt worden und verhört worden. Dann hat er immer gesagt, das Wichtigste ist nicht ein Wort sagen. Wenn du nur ein Wort sagst, dann wissen sie, du weißt was, dann kommst du nicht mehr von los. Und ich habe mich daran gehalten.
Auch Seelenbinder bleibt stumm, aber trotzdem in Haft. Bis zuletzt hofft er auf seine Freilassung. Das Scheitern des Sprengstoffanschlages auf Adolf Hitler im Juli 1944 macht diese Hoffnung zunichte. Im Eilverfahren wird Seelenbinder nun vor dem Volksgerichtshof in Potsdam zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. 24. Oktober 1944, der Tag der Hinrichtung. Seelenbinder schreibt einen Abschiedsbrief an seinen Vater, wird dann abgeführt und stirbt wenige Minuten später. Das profane Ende einer Heldengeschichte. Zu profan, findet DDR-Schriftsteller Walter Radetz und erfindet in seinem biografischen Roman Der Stärkere eine letzte Heldentat des Mannes, der Hitler niederringen wollte. Auf dem Weg zum Schafott zieht sich Seelenbinder hier an den Gitterstäben nach oben und sendet eine letzte Botschaft in den Gefängnishof.
Er rief die Häftlinge an. Genossen, hier spricht Seelenbinder. Heute Mittag werden wir hingerichtet. Wir sind stark geblieben. Bleibt auch ihr stark. Hitler geht unter. Grüßt die Genossen der Roten Armee.
Wer also war dieser Werner Seelenbinder? War er wirklich der Märtyrer, als den ihn die DDR verklärt hatte? Historikerin Jutta Braun aus Potsdam.
Dass er ein mutiger Mann war, generell kann man ja, glaube ich, anhand seines Lebensweges sagen. Es ist aber auch bekannt, dass er, als er in Haft saß und schon verurteilt war, auch verschiedene Gnadengesuche eingereicht hat. Also als Märtyrer unbedingt sterben wollte er nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Burkhard Hupe an Werner Seelenbinder. Ringer und Widerstandskämpfer, der am 24. Oktober 1944 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über den englischen Musikjournalisten John Peel.